Wir stehen jetzt hier vor dem Reichstag. Schwarz-weiß-rote Flaggen wehen. Wir sind das Volk, rufe All Lives Matter, auch deutsche Leben zählen.
So moderierte der Holocaust-Leugner Nikolai Nehrling in seine eigene Kamera bei der Stürmung des Reichstags. Er stand inmitten von Hippies, Esoterikern und selbsternannten Querdenkern. Wie passt das zusammen? Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Es ist der 29.08.2020. Eine Gruppe von sogenannten Querdenkern durchbricht die Absperrung vor dem Reichstag. Und am Ende stehen sie nur noch drei Polizisten gegenüber.
Ey, nicht schlagen! Nicht schlagen! Keine Gewalt!
Woher kamen die eigentlich? Wer hat sich das ausgedacht? Und wer war dabei? Warum verstehen die sich plötzlich so gut, die Rechten und die Esoteriker? Darum geht es in dieser Episode. Zur Aufklärung der Hintergründe sind erschienen Marie Groß, Reporterin bei Spiegel TV, und Andreas Speit, Journalist und Rechtsextremismus-Experte. Schön, dass Sie der Vorladung gefolgt sind. Schön, dass du da bist. Marie, du hast die Demos von Anfang an beobachtet und am Tag der Reichstagsstürmung, da gab es so eine Kundgebung auch davor, ne? Wie kam es denn dazu, dass die Leute plötzlich auf die Idee kamen, den zu stürmen?
Es entstand aus einer Art Euphorie heraus. Also man hatte ja sowieso auf den Demonstrationen eine Art johlende, fast schon in so eine Art Orgie aus ufernde Partystimmung. Und in diese Stimmung hinein kam eben nun eine Heilpraktikerin, die auch ein QAnon-T-Shirt anhatte, also dem Verschwörungsmythos von QAnon offensichtlich sich zumindest zugehörig zu erkennen gab. Und die verkündete auf der Bühne, Trump sei in Berlin.
Der große Erlöser,
genau, der in der QAnon-Bewegung eben auch diese Position hat, dass er vor den satanischen Eliten oder die satanischen Eliten bekämpft und als eine Art Retter gesehen wird. Und sie rief eben nun dazu auf, dass man sich zurückholen sollte, was des Volkes ist, also den Reichstag stürmen sollte.
Wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um, die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr. Und Trump ist in Berlin. Die ganze Botschaft ist hermetisch abgeriegelt. Wir haben fest gewonnen. Wir brauchen Masse. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir alle hier sind. Und wir gehen da draus und holen uns heute, hier und jetzt, unser Haus zurück.
Und sie hat es tatsächlich eben auch geschafft, dass sich dann eine Menge in Bewegung setzte und darunter auch Personen wie beispielsweise der Holocaust-Leugner Nikolai Nehrling oder auch Aktivist Mann, ein YouTuber. Beide haben in dem Moment gefilmt.
Ey, nicht schlag! Nikolai, was geht hier ab? Was geht hier ab, Mann? Ja, Mann!
Aktivist Mann, ein YouTuber, der der OCG zugehörig ist, einer Verschwörungssekte von Ivo Sasek gegründet. Und
was ist das jetzt wieder für ein Verein?
Da sieht man eben auch so ein bisschen diese Vermischung verschiedener Strömungen. Also die OCG ist eine Sekte, in der eben eindeutig auch antisemitische und andere Verschwörungsmythen gelehrt werden. Und Aktivist Mann, Matthäus Westphal, ist einer der Leute, die das auch irgendwie nach außen bringen und auf den Demonstrationen sehr präsent sind. Und bei diesem Sturm auf den Reichstag war es eben so, dass sowohl Nikolai Nehrling als auch Matthäus Westphal ganz vorne dabei waren, das gefilmt haben, kommentiert haben und eben diese johlende Menge auch mit begleitet haben.
Ich bin Journalist, Presse. Keine Gewalt. Die Leute sind hier, weil sie es wollen, okay? Das ist das Volk. Stellvertretend für fast alle. Hinsetzen. Entschuldigung. Ja, ich muss neutral bleiben.
dieser Aktivistenmann, der sagt ja dann in dieser Szene, ich muss neutral bleiben, ich muss neutral bleiben, ich bin ja Journalist, nicht? Der begreift sich offensichtlich selbst als objektiver Journalist, das ist ja sehr merkwürdig. Er hat seine Mitdemonstrierenden zum Hinsetzen aufgefordert und hat seinen Kumpel, den Holocaustleugner Nikolai Nährling, begrüßt. Das sieht man auch in der Szene. Was machen die da unter den ganzen Esoterikern? Wie passt das alles zusammen? Wenn Sie diese Bilder sehen oder vor Augen haben, woran erinnert Sie das? Also vielleicht auch historisch.
Das ist natürlich erstmal ein Happening gewesen. Man hat tatsächlich eben geglaubt, man könnte Donald Trump sehen und er ist für dieses Milieu, und das überrascht schon mal als erstes, eine wirklich wichtige Gestalt in der damaligen Zeit gewesen. Er ist derjenige, der gegen die Pandemie ankämpft, der gegen die satanischen Kräfte im Hintergrund wirken würde. Und da merkt man dann eben schon, dass da verschiedene Elemente zusammenkommen. Kritik an Covid-19 aktuell, aber eben auch tatsächlich verschiedene esoterische Ansätze, die da zum Tragen kommen, satanische Ansätze, die zum Tragen kommen. Und dieses Spektrum macht es dann auch auf den ersten Blick so schwer einzuordnen, weil wir immer denken, bei solchen großen Protesten, da gibt es so eine Linie. Und das Besondere an dieser gesamten querdenkenden Szene ist, dass sie unglaublich heterogen ist. Mhm. Und das macht auch ihre Kraft aus. Sie hat für alle etwas. Und sie strahlt auch für alle etwas aus. Und das, was widersprüchlich erscheint, erscheint ihnen nicht als widersprüchlich. Also gerade dieses Milieu, was da in Berlin auf der Straße war, bei Querdenken, war ja im ersten Moment auch ein Milieu, was unglaublich kritisch ist, mhm. was ja auch legitim ist. Dass man beispielsweise sagt, naja gut, wenn der Staat jetzt sagt, wir müssen uns so und so verhalten wegen der Pandemie, kann man ja mal hinterfragen. Wie sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Nee, da möchte ich mir selbst ein Bild machen. Völlig legitim, aber das Erschreckende ist, dass aus einer Wissenschaftskritik, und das haben sie alle gemeint, dann eine Wissenschaftsfeindlichkeit kommt und sie dann auf einmal für sich zentrale Quellen, Akteure finden, die dann völlig unkritisch als die neuen Autoritäten wahrgenommen werden. Das heißt, wir haben einen antiautoritären Reflex, der dann zu neuen autoritären Denken führt. Und gerade die beiden Akteure sind schon seit längerem bei vielen Protesten immer wieder dabei. Und da sieht man eben auch, dass wir in diesem Spektrum auch Personen haben, die quasi von einem Aufregerthema, ganz vorsichtig formuliert, zum nächsten aufregenden Thema switchen. Mhm. Und die beiden haben es gerade geschafft, sich wirklich als rechte Influencer im Laufe der Zeit fest zu etablieren. Und es ist natürlich absurd, dass jemand sagt, ich bin Journalist und gleichzeitig dann anleitet, wie der Protest funktionieren soll. Spätestens da ist die Rolle nicht mehr gegeben, die er sich selbst gegeben hat. Er ist dann kein Journalist mehr, er ist Aktivist und er nennt sich ja nicht ohne Grund auch genauso. Er hätte ja auch mit seinem Namen beispielsweise als Influencer auftreten können. Nein, er will ja aktiv sein, er will ja engagiert sein. Er will, und das hat er mit dem Volkslehrer gemeinsam, sie wollen das System destabilisieren. Und mit dem System meinen sie das demokratische System der Bundesrepublik.
Warum heißt der Volkslehrer? Warum nennt er sich so?
Das ist eine Anspielung auf seinen Beruf und weil er gerne dem Volk die Wahrheit sagen möchte. Und das ist natürlich auch genau dieser Topos, der immer wieder auftaucht.
Aber der ist doch nicht mehr in seinem Beruf tätig, ne?
Es hat ein bisschen gedauert, dass da in Berlin eine Konsequenz gezogen worden ist. Aber tatsächlich ist er eben vom Habitus jemand, der gerne lehren möchte. Das merkt man auch. Ich bin ihm mehrmals begegnet. Und er liebt dann auch diese Selbstinszenierung. Also wenn man ihn aktiv dann beispielsweise mal erlebt, ich habe ihn auch erlebt, nicht nur bei Querdenken-Protesten, sondern eben auch, wo es um Auseinandersetzungen im Rahmen der Flüchtlingskrise gegangen ist, wo man richtig sieht, wie das in Szene gesetzt wird. Mhm. Ja, da steht dann nicht nur so da, sondern wird geguckt, dass alles stimmt, damit die Bilder richtig sind, die Sätze richtig sind. Und er hat wirklich für sich den Ansatz zu sagen, ich bringe hier die alternativen Meinungen, die alternativen Stimmungen auf den Punkt, die möchte ich präsentieren, gegen letztlich, wie sie es dann nennen, die Lügenpresse und Systempresse. Mhm.
Marie, wie eng sind die bei den Demos miteinander? Also reden die miteinander, die Führung von Querdenken zum Beispiel, wie tauschen die sich aus? Gibt es da einen Austausch?
Ich glaube, das, was von Anfang an Querdenken ausgemacht hat, ist, dass man keine Grenzen gezogen hat. Zumindest nicht von sich aus, also es wird zwar zum Beispiel Michael Ballweg gesagt, naja, wir haben ja in unseren Statuten stehen, dass wir gegen Rassismus und ähnliches sind. In Wahrheit ist es aber so, dass eigentlich der Schulterschluss gesucht wird oder zumindest akzeptiert wird. Beispielsweise Stefan Bergmann, der ehemalige Pressesprecher von Querdenken, der kein Problem damit hatte, den Volkslehrer auch zu umarmen. Der Volkslehrer war auch irgendwann auf der Bühne.
Ja.
Freunde, also nicht viele Tage verdienen den Titel historisch zu sein, aber ich bin mir sicher, der heutige Tag war historisch. Wenn man sich die Massen anschaut, die hier heute sich versammelt haben.
Gut, in Frieden und in Freiheit.
Und in Freiheit.
Wir lassen uns nicht mehr speichern.
Niemals. Die Zeit ist vorbei, danke.
Es ist zwar so gewesen, dass sich Michael Beiweg distanziert hat später oder auch, dass er von der Bühne runtergebeten wurde, aber grundsätzlich hat man damit kein Problem, denn es ist ja auch so, dass in der Bewegung, die ja so heterogen ist, dass irgendwie auch eigentlich ganz gut ist zu wissen, okay, wir haben Influencer, die unsere Demo, die unsere Bewegung irgendwie noch weiter unterstützen und insofern findet da eigentlich nicht wirklich ein Abstand statt oder eine Abgrenzung auch.
Der Pressesprecher, der Beckmann, der hat ja eine ganz ulkige Erklärung gehabt dafür, dass er den in den Arm nehmen muss. Das hatte ja auch was Esoterisches, oder?
Ich glaube, dass gerade Leute, die vielleicht eher an einem extremistischen Rand sind, wie es ja behauptet wird, oder die vielleicht irgendwelche Schmerzfelder haben, wenn man die umarmt oder wenn man auf die zugeht, dann entspannen die sich auch. Und deswegen steht auch dazu, also jeder, der eine Umarmung braucht, kann sich da einfach auch melden. Also es ist einfach mein Weg, dass ich den Weg des Herzens gehe und den werde ich auch weitergehen. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen den Leuten, weil das Herz hat mit der Meinung nichts zu tun.
Ja, das Spannende ist ja, dass unter diesem Begriff, wir sind alle Menschen und wir haben doch weder links, rechts noch irgendwie Mitte, es findet ja auch eine Art von der Auflösung der Begriffe statt. Also wenn man sich Journalist nennt, obwohl man eindeutig ein rechtsradikaler Blogger ist, dann ist dieser Begriff irgendwann irrelevant. Und dann ist auch irgendwann egal, wenn man irgendwie den Leuten sagt, naja, der hat den Holocaust geleugnet. Das spielt irgendwann keine Rolle mehr in so einer Vermischung, wo alle einfach nur sagen, wir sind doch jetzt hier und gehören alle zusammen, egal von wo, ob von rechts, links oder Mitte. Und gerade auch so Persönlichkeiten wie Stefan Bergmann, der eben sehr esoterisch angehaucht ist, der ja auch einen Indianerverein irgendwie bei sich zu Hause hat, den Maori-Tanz dann immer mal wieder irgendwie aufgeführt hat, unter diesem Schirm der Liebe und Nächstenliebe, was ja komplett absurd ist, findet eben auch ein Zusammenschluss von wirklich Demokratiefeinden, Rechtsradikalen und Judenhassern statt.
Welche Schnittmengen gibt's da eigentlich zwischen den Esoterikern und den Rechtsradikalen, den Nazis, also historisch auch gesehen? Also wo fängt das eigentlich an, diese esoterische Bewegung? Und wo kam der Antisemitismus so stark zum Tragen?
Naja, ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen davor hüten, jede Aussage bar zu nehmen. Also gerade bei Michael Beiweg, da in dieser Phase distanziert er sich tatsächlich auch von reichsideologischen Elementen. Interessant ist, dass er sich später aber dann unter anderem mit dem König von Deutschland, Peter Fitzek, der sich als König für Deutschland hat krönen lassen, getroffen hat in Saalfeld mit einer Entourage des Königs und einer Entourage von Herrn Beiweg. Und das ist aufgeflogen und rausgekommen ist, keine Distanzierung, sondern eher die Formulierung, wenn andere ihn als Reichsideologen benennen, den König von Deutschland, können sie das machen. Wir wollten über alternative Protestformen reden, wir wollten über alternative Staatsformen reden. Also da merkte man schon, da gibt's auch eine Radikalisierung in der Szene selber. Also von Anbeginn waren Rechtsextremistinnen dabei, aber sie haben sich aus ihren eigenen Positionen mehr und mehr auch selbst radikalisiert. Und das ist tatsächlich historisch gesehen nicht überraschend. Wir haben ja eben diese Gemeinsamkeit, dass da viel von Liebe, Herzensliebe, und man muss dann aufeinander zugehen. Und das ist tatsächlich eine Ebene, wo man merkt, da wird ein bisschen ideologiefrei versucht, etwas zu konstruieren. Und das ist eben nicht ideologiefrei. Wir haben in diesem Spektrum eben sehr stark esoterische Persönlichkeiten, auch nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Straße bei den Protesten. Und da spiegelt sich etwas wider, was wir eigentlich aus dem 19. Jahrhundert schon kennen, nämlich damals im Aufkommen des Kapitalismus, der Industrialisierung, also der Urbanisierung, der Verrationalisierung der Welt, hat es auch schon großen Protest gegen diese aufkommende Moderne gegeben. Mit all ihren Verwerfungen. Und in dieser Phase haben dann viele Menschen auch nach alternativen Lebensformen gesucht. Also beispielsweise andere pädagogische Konzepte, andere Ernährungsweisen, andere Formen des Lebens, andere Formen des Siedelns. Und damals hat es aber eben auch schon das Phänomen gegeben, dass es eigentlich in dieser Kritik an der Moderne zum einen etwas nicht gemacht worden ist. Man hat nicht unterschieden, um es ganz vorsichtig zu sagen, zwischen dem philosophischen Materialismus, man kann die Welt erkennen und verändern, und dem ökonomischen Materialismus, man vermarktet und verwertet die Welt. Man hat es vermengt und hat daraus eine Fundamentalkritik entworfen an die Moderne, also nicht mehr die Idee, der Mensch kann denken, er kann handeln, er kann reagieren, gestalten. Das wurde weggebrannt und es hat quasi eine Respiritualisierung des Denkens und eine Renaturalisierung der Natur gegeben. Also ganz verkürzt gesagt, es hat dann eben die Sehnsucht nach einer harmonischen Ursprünglichkeit vor dieser Moderne, die gerade anbricht. Und in dieser Ursprünglichkeit ist natürlich schon angelegt, dass man sagt, da ist so eine Gemeinschaft, sowas Ursprüngliches, und daraus kann man, vorsichtig formuliert, eine Volksgemeinschaft konstruieren oder eine Hippie-Kommune gründen. Und genau da ist der Schnittpunkt, in dieser vormodernen Sehnsucht nach irgendwas Ursprünglichem. Und wir denken bei Rechtsextremismus immer gleich an Antisemitismus, Rassismus.
Ja.
Völlig berechtigt, also gerade in Deutschland der Geschichte des Rechtsextremismus. Aber wir vergessen ein wenig diese tiefe antimoderne Sehnsucht, die eben auch eine antidemokratische ist, eine antiemanzipatorische. Und auf der Ebene begegnen die sich dann, auch in der Wissenschaftsfeindlichkeit.
Aber die sogenannte Rassenkunde, die haben doch nicht die Nazis erfunden, sondern die ist doch auch in der Zeit entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Ariosophie gab es ja auch genau in der Zeit, die ist doch dort entstanden, oder?
Ja, wir haben dann tatsächlich auch schon in der Romantik mit angelegt, so einen Strang der Remythologisierung der Natur und der Respiritualisierung des Denkens, in dem sich dann später die sogenannte völkische Bewegung herauskristallisiert. Und da haben wir dann wirklich die Verbindung zwischen verschiedenen rassistischen, esoterischen Konzepten unterschiedlichster Art. Guido von List ist einer der Mitbegründer der Ariosophie, der eben dann auch wirklich die Rassenreinheit der Arier propagiert hat, aber auch gleichzeitig die Runen neu gedeutet hat. Mhm. Im Übrigen bis heute ist er der Autor für die Deutung der Runen.
Das ist erschreckend, ehrlich gesagt. Ich möchte gerne mal was vorlesen. Das ist eine Speisekarte. Da gibt es zu trinken Kirschsaft, zum Essen gibt es Dinkelsuppe mit römischem Grieß, Blumenkohl und Salat. Am Abend gibt es dann Knäckebrot, Butter und Quarkpaste. Das würde ja jetzt auch, sagen wir mal, auf einer veganen Speisekarte in Berlin-Mitte auftauchen können. Es ist aber die Speisekarte vom Berghof. Das war Adolf Hitlers Aufenthaltsort oder Lieblingsaufenthaltsort, da, wo er auch eigene Diätköchin hatte. Adolf Hitler war offensichtlich Vegetarier. Wir haben da auch mal einen Mediziner interviewt, der medizinhistorisch geforscht hat. Der hat uns das Ganze mal erläutert.
Hitler war kein orthodoxer Vegetarier. Er aß liebend gern Leberknödel, er aß auch Täubchen und bayerische Würstchen. Also sagen wir mal, er war ein liberaler Vegetarier, der sich dann aber schon überwiegend von vegetabiler Kost ernährt. Ich weiß das zum Beispiel auch von Frau Junge. Selbst wenn er Gäste hatte, wären ihm meinetwegen Buletten zubereitet worden aus Gemüse oder Pilzen. Die wären so geformt und gebraten worden oder was weiß ich, dass sie Ähnlichkeit mit normalen Buletten gehabt hätten.
Also er war natürlich kein lupenreiner Vegetarier im Sinne von, er hat nie eine Wurst gegessen, aber er hat tatsächlich mit Vorliebe dann auch wohl beim Essen immer darüber gelästert, dass andere Menschen Fleisch essen, war sehr tierlieb und so. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Dieses Adolf Hitler, ja, der war halt offensichtlich sowas wie ein liberaler Vegetarier, ne? Das würde man ja jetzt in unsere heutigen Schubladendenken gar nicht erwarten. Waren die auch esoterisch, die Nazis?
Und gerade der Begriff Schubladendenken ist, glaube ich, ganz hilfreich, weil da wird noch etwas deutlich. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie so Rechtsextremisten sind und auch wie Rechtsextremistinnen sind. Aber das blendet aus, dass sie schon immer sehr facettenreich gewesen sind. Und wir haben gerade, wenn man sich die Führungskriege des Nationalsozialismus anschaut, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die auch teilweise unterschiedliche religiöse, spirituelle Konzepte verfolgt haben. Adolf Hitler, da wurde immer schon darauf hingewiesen, hat da vielleicht ein kindliches Trauma, warum er eventuell kein Fleisch essen würde. Wird in der Biografie viel spekuliert, bin ich sehr vorsichtig. Zumindest war er tolerant genug, dass er das nicht als Dogma innerhalb der Bewegung festschreiben wollte. Da muss man auch wirklich sagen, wenn man Mein Kampf liest, gibt es ein paar Stellen, wo man dann bei Adolf Hitler merkt, dass er gar nicht so begeistert von diesen so rückwärtsgewandten Rechten seiner damaligen Zeit gewesen ist, die unter anderem so ein Zurück zur Natur wollten, die sich als Germanen verkleidet haben. Da hat er eher so die Gedanken gehabt, also mit einer richtigen Waffe können die gar nicht kämpfen. Da merkt man auch schon die Widersprüchlichkeiten in der Bewegung. Im Übrigen haben viele aus der völkischen Bewegung, auch aus der völkischen Religiosität gehofft, sie würden Staatsreligion. Und sie sind zutiefst enttäuscht worden. Sie sind es nicht geworden. Man kann annehmen, weil natürlich auch die Führung der NSDAP, das ist ja nicht nur Adolf Hitler, eben dann auch gemerkt hat, wie sind die Machtverhältnisse, kann man so einen Bruch mit dem Christentum wirklich forcieren, wie gerne aus der völkischen Bewegung von einem Teil auch forciert worden ist. Da hat man dann eher die Machtverhältnisse abgewogen und festgestellt, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Trotzdem hat man aber in der Führungsriege verschiedene esoterische Konzepte zugelassen. Heinrich Himmler beispielsweise ist jemand gewesen, der sehr interessiert gewesen ist an esoterischen Ausrichtungen. Im Übrigen immer aus zwei Gründen. Der eine Grund ist gewesen, dass man dann eine urgeschichtliche Traditionslinie der NSDAP, des Nationalsozialismus, herausarbeiten wollte. Schon die Wikinger wären so gewesen, schon die Germanen wären so gewesen. Und das Zweite, dass man immer versucht hat, auch über der kulturellen Ebene Höherwertigkeit der Arier, der Germanen zu postulieren. Nicht ohne Grund hat er eben mitforciert, dass ein SS-Ahnenerbe mitentwickelt worden ist, eine vermeintliche Forschungsstelle, die weltweit, auch in Indien, erforscht hat, um die Höherwertigkeit und höhere Qualität der Arier zu belegen. Mhm. Immer in dieser Kombination zwischen rassischen Konzepten und esoterischen Bemühungen.
Also bei Adolf Hitler waren das ja offensichtlich, war es ein sogenannter Reizdarm, den er hatte, der die Flatulenzen verursacht hat. Also kann man nachvollziehen, warum er sich vegetarisch ernährt hat. Vielleicht stand der Okkultismus da auch nicht so weit vorne, aber bei Rudolf Hess ja schon, nicht?
Ja, Rudolf Hess ist tatsächlich aufgefallen, dass er eine große Neigung gehabt hat. Das ist in der Literatur ein bisschen umstritten. Aber man kann schon ein bisschen festlegen, dass er sich sehr auch mit der Anthroposophie auseinandergesetzt hat. Er war auch ein Beschützer, mit Vorsicht formuliert, der Waldorf-Einrichtungen in der damaligen Zeit. Und das ist in der anthroposophischen Gesellschaft bis heute und auch in der Gemeinschaft sehr, sehr umstritten, weil zu Beginn des Nationalsozialismus ist eben auch aus der anthroposophischen Gemeinde heraus versucht worden zu betonen, dass Rudolf Steiner ja schon immer, und dann greift wieder der antimoderne Gedanke, jemand gewesen wäre, die materialistische Welt abgelehnt hätte. Und gleichzeitig auch nicht nur die Welt abgelehnt hätte, die materialistische, sondern auch die germanische Mythologie eine große Rolle in seinem Werk spielen würde. Und damit hat man, und da beginnt der Streit innerhalb der Gemeinde und auch unter den Historikerinnen, man entweder versucht, sich anzubiedern, um vielleicht die eigene Institution zu schützen, oder man hat es geglaubt und hat sich politisch eindeutig positionieren wollen. Es gibt von Ernst Bloch, einem Philosophen, die böse Formulierung, dass eigentlich nur der internationale Anteil, so formuliert als, bewirkt hätte, dass die Anthroposophie in Deutschland nicht geschlossen zur NSDAP, zum Nationalsozialismus übergelaufen wäre. Eine harte, böse Formulierung, aber es drückt die Spannung aus. Das kommt im Übrigen auch deswegen zum Tragen, weil wir bei Rudolf Steiner enorm viele rassistische Ressentiments finden, wo es auch bis heute große Debatten gibt, wie sind die zu deuten, wie geht die anthroposophische Gemeinschaft, ich sage bewusst Gemeinschaft, weil es ja auch eine vielfältige Struktur ist und nicht nur Organisationsstrukturen, sondern es sind ja auch viele Menschen, die Teile der Anthroposophie spannend finden, viele Menschen gehen gerne in Waldorf-Einrichtungen, schicken ihre Kinder dorthin. Und
es ist ja auch schwierig, das einzuschätzen. Also wenn man zum Beispiel Demeter sich anguckt, nicht, die ja hervorragend biodynamisch wirtschaften, aber gleichzeitig Kuhhörner mit Kuhscheiße einbuddeln und daran glauben, dass das, wenn man es zusammenrührt, hinterher noch ein besseres Ergebnis bringt. Nicht? Es ist offensichtlich immer so ein bisschen
die sich ja auch in der Krise jetzt auch sehr kritisch geäußert haben.
Ja.
Das war Demeter, meine ich.
Ja, in der Pandemie erleben wir wirklich, dass es innerhalb der Anthroposophie einen großen Streit gibt, inwieweit man den staatlichen Maßnahmen folgen sollte, in den verschiedenen Einrichtungen oder eben nicht. In den pädagogischen Einrichtungen gibt es schon die Vorhaltung, dass eigentlich mit dem Einhalten der Maßnahmen in den Einrichtungen auf einmal so eine klassische materialistische Medizin Einzug halten würde. Mhm. Man sei doch eher ganzheitlich ausgerichtet. Und wenn man dann Masken trägt, würde man doch gar nicht erkennen können, wie jetzt das Kind zum Beispiel sich gerade fühlen würde. Das ist so diese eine Ebene, die wir haben. Und dann haben wir aber eben auch eine große Debatte beispielsweise innerhalb der Anthroposophie, inwieweit man sich impfen lassen sollte, ja oder nein. Man findet dann bei den über 350 Werken von Rudolf Steiner wirklich auch Passagen, wo er sich ganz eindeutig gegen das Impfen äußert. Sinngemäß zitiert, materialistische Ärzte impfen die Seele weg. Man findet aber genau andere Passagen, wo er das relativiert. Er selbst ist gegen Pocken geimpft gewesen. Mhm. Und in der anthroposophischen Gesellschaft und Gemeinschaft ist das tatsächlich offensichtlich stark umstritten. Es gibt auch schon Stimmen, die mahnen und meinen, es könnte sogar sein, dass im Kontext dieser Pandemie es eine Ausdifferenzierung, quasi eine Spaltung innerhalb der anthroposophischen Gemeinschaft geben könnte. Ich fand eine Zahl ganz interessant, wo diese Ambivalenz deutlich wurde. In Baden-Württemberg hat es eine neue Studie gegeben, der Heinrich-Böll-Stiftung, eine Regionalstudie, konkret, wer sind diese Querdenkenden? Mhm. Und unter anderem ist aber auch dort rausbekommen, dass bei den anthroposophischen medizinischen Einrichtungen 80% der Mitarbeiterinnen geimpft sind. Hätte man jetzt erstmal, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Interessant ist es, wie es in den pädagogischen Einrichtungen aussieht.
Ja, es ist offensichtlich sehr zwiegespalten. Was ich noch viel verwirrender finde, ist, wir kommen jetzt quasi von den Nazis und dass die auch Vegetarier waren mitunter oder Esoteriker, wie auch immer. Was ich noch viel verwirrender finde, ist, dass man auf diesen Demos immer wieder Judensterne findet oder Symbole, die damit spielen. Marie, du hast auch mal jemanden interviewt dazu. Wie rechtfertigen die sich denn, also da in dieser Opferrolle?
Das Spannende ist ja, dass man auf diesen Demos immer wieder ganz klar rechtsradikales Gedankengut antrifft, in Vermischung mit esoterischen Gedanken, wie auch immer. Aber gleichzeitig gibt es ja aktuell eine Studie, die besagt, dass 40% der Menschen behaupten, ja, die Maßnahmen jetzt sind vergleichbar mit dem NS-Regime und den Leiden, die die Juden oder Verfolgte da hatten. Und da merkt man, wie schizophren eigentlich auch das Denken da ist, dass man sich auf der einen Seite bedient man sich Propaganda von Tätern, also von den Nazis, und gleichzeitig sieht man sich selber in der Opferrolle und in der Rolle des Widerstands. Mhm. Und das sieht man eben einmal, wenn Leute sich dort mit Sophie Scholl gleichsetzen. Man erinnert sich an Jana aus Kassel oder eben auch mit diesem Symbol des Judensterns.
Warum tragen Sie diesen Stern auf dem Arm?
Ich bin nicht geimpft, steht da drauf. Ich solidarisiere mich mit den Ungeimpften, weil ich die Vermutung habe, dass die Geimpften Privilegien genießen, die eigentlich aufgrund des Grundgesetzes allen zustehen. Und das ist eine Art der Kennzeichnung, das hatten wir schon mal. Da wollte ich darauf hinweisen.
Schäm dich! Schleich dich! Stück Kacke, Alter! Schäm dich!
Zum ersten Mal habe ich wirklich so einen Stern gesehen. Also sowas habe ich sonst nur auf Bildern gesehen. Aber er läuft damit rum und er versteht noch nicht mal, was daran Anstößiges ist. Er versteht das nicht.
Den Herrn, den ich da angesprochen habe, auf warum er das trägt und ob er nicht meint, dass damit der Holocaust verharmlost wird, der hat nicht wirklich viel dazu zu sagen gehabt. Ich glaube, viele dieser Symbole, oder ich weiß nicht, ob Sie mir da recht geben würden, in dieser Bewegung sind auch einfach inzwischen, das wird fast schon wie Mode getragen. Es ist einfach, man trägt Verschiedenes, hat in gewisser Weise, also bestimmt auch dann in der Hinsicht antisemitisches Gedankengut, aber es wird auch so ein bisschen leichtsinnig, einfach weil man sich gerne in der Opferrolle sehen will, getragen. Und da ist dann das Leid der Juden so schlimm wie das Leid, jetzt gerade eine Maske tragen zu müssen und eigentlich auf Abstand zu achten. Und das ist schon beängstigend.
Wie sehen Sie das? Ja, also auch historisch. Das ist,
ja, also da wird wirklich bei den Demonstrationen die Widersprüchlichkeit dieser Bewegung einfach auch sichtbar. Aber man kann aber auch sagen, die Heterogenität. Also das Gemeinsame ist erstmal, dass sie sagen, wir sind in irgendeiner Form von Diktatur angekommen. Und dann gibt es diejenigen, die sich als Opfer imaginieren, das vermeintlich neuen Regimes, das teilweise Hygienediktatur genannt wird, früher Merkel-Diktatur, jetzt Scholz-Diktatur oder faschistische Diktatur. Und in dieser Logik kann man sich natürlich dann eben auch als verfolgte Gruppe imaginieren und dementsprechend dann ernsthaft glauben, man könnte sich mit den jüdischen Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus gleichsetzen und einen gelben Stern mit ungeimpft tragen. Das ist natürlich eine völlige Relativierung des Nationalsozialismus.
Auch eine Verhöhnung?
Eine Verhöhnung der Opfer. Es ist auch eine Verhöhnung der Widerstandskämpfer. Das ist nämlich der zweite Strang, der eben gerade schon angedeutet worden ist. Nämlich tatsächlich, entweder inszeniere ich mich als Opfer dieses Systems oder als Widerstandskämpfende. Und da taucht man dann auf und sagt dann, ich fühle mich wie Sophie Scholl. Im Übrigen ist das auch schon vorher in Baden-Württemberg formuliert worden, nicht nur von Jana aus Kassel, tatsächlich auch von Personen, die im anthroposophischen Kontext auch schon den Gedanken formuliert haben, haben wir denn die weiße Rose nicht wirklich verstanden? Also wo dann wieder dieser Bezug gesetzt wird.
Und das Spannende ist ja auch, dass beispielsweise der Judenstern jetzt nicht erst neu aufgetaucht ist, sondern eben auch schon in Baden-Württemberg auf Demonstrationen gesehen wurde, wo es ums Dieselfahrverbot ging. Und Leute einen Judenstern hatten mit Dieselfahrer drauf.
Unfassbar.
Ja, genau. Also mir geht es oft auf den Demonstrationen so, dass ich mich wirklich zurückhalten muss, wenn ich mit Menschen spreche, die eben da frei marschieren. Die Polizei steht am Rand und greift auch nicht unbedingt ein, obwohl weder Masken noch Abstand eingehalten werden. Und dann wird eben stolz verkündet, dass man gerade in der Diktatur wäre, schlimmer als Nordkorea zum Beispiel. Und demnächst ja sie jetzt wahrscheinlich auch dann verprügelt würde. Mhm. Und man sagt dann, naja, aber sie können doch hier frei laufen. Aber das, man merkt da auch eben, dass die Realitäten schon so entfernt sind von dem, was wirklich ist, dass man da ja einfach nur daneben steht und schockiert ist.
Und dieses ganz große Dach, ist das sozusagen die Naturverbundenheit? Ich glaube, du hast den Sektenbeauftragten von Baden-Württemberg auch noch mal dazu befragt. Ist das sozusagen das, unter dem man dort firmiert oder sich zusammenfindet?
Ich glaube, was da zusammenkommt, und das haben Sie ja auch vorher schon erwähnt, auch die Tatsache, dass es in Baden-Württemberg eine sehr starke Bewegung gibt und auch die Anfangs- oder die Ursprünge in Baden-Württemberg sind, aber auch in Sachsen, ist eben einmal dieses Regionale, dieses sehr auf die Natur bezogene. Herr Blume hat das mit Heidi verglichen, dass man eben wirklich die Natur romantisiert, gleichzeitig auch mit der Wissenschaft ein Problem hat, eine gewisse Feindlichkeit gegenüber der Wissenschaft auch verspürt, auch sehr unabhängig eigentlich immer war oder sein wollte von den Preußen, denen im Norden, die einem jetzt irgendwie bevormunden und sagen, was zu tun ist.
Was Rechtsradikale mit Esoterikerinnen aus dem linken Bereich verbindet, ist die Naturromantik. Das heißt, es wird gesagt, das ist unsere Natur, unsere Erde, unsere Scholle. Und das kann gar nicht sein, dass da was Böses dabei rauskommt. Weil wenn das Böse da überhaupt kommt, dann kommt es von außen. Weil unsere Natur, unsere Kräuter, unsere Wälder, unsere Berge, das ist ja alles gut. Ja, das ist ja absolut. Die Heidi braucht keine Schulmedizin, sondern die erklärt erstmal der Clara Sesemann aus Frankfurt, wie man auf den Bergen gesund wird. Naturromantik ist sozusagen, da gibt es eine Verbindung, auf die dann ein Rechtsextremer und eine Naturromantikerin, die vielleicht sich selber als links empfindet, sich auf eine gemeinsame Erzählung einigen können, nämlich wir sind die Guten, bei uns ist die Natur in Ordnung, wir müssen nur die da oben, die aus der großen Stadt, die müssen wir nur auf Distanz halten.
Ich glaube, da vermischt sich sehr viel eben auch dann mit der Esoterik und dadurch, dass eben auch in der Bewegung einmal eine Heterogenität stattfindet, aber man sich eben auch nicht wirklich abgrenzt. Also ob da jetzt jemand sagt, er ist schwul oder Nazi, wird eben alles gleichgesetzt akzeptiert im Sinne von, wir sind tolerant, ist doch alles toll. Und dadurch vermischen sich dann eben auch Dinge, die dann irgendwann wirklich gefährlich werden. Eben auch Symbole, wie der Judenstern und gleichzeitig hat man noch eine, was weiß ich, Russlandflagge und gleichzeitig hat man noch einen Kuh auf dem Ärmel. Es ist alles irgendwann dann so ein gefährliches Gemisch, was da entsteht.
Also ich habe tatsächlich das erste Mal bei einer Demonstration einen Judenstern gesehen, bei einem rechtsextremen Aufmarsch. Schon vor Jahren, wo sie sich genauso auch als die neuen Juden inszenieren, die ja gesellschaftlich sozusagen ausgegrenzt würden. Also dieses Symbol als Provokation, was es ja damals ja definitiv gewesen ist, ist gar nicht so unüblich in Protestkulturen. Und wo ich gerade bei dem Beispiel, was jetzt ausgeführt worden ist, ist mir wirklich nochmal deutlich geworden, wir müssen dann auch ein bisschen mehr über die Mitte der Gesellschaft reden und ihre Verfasstheit. Mhm. Und gerade länger laufende Studien über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit um das Team von Willem Heidmeier haben sehr früh darauf hingewiesen, dass es eine Form von roher Bürgerlichkeit geben könnte. Und gerade mit Baden-Württemberg finde ich das sehr wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass wir dort einen relativ stark bürgerlich getragenen Protest haben. Im Übrigen auch in Hamburg. Von Anbeginn, wie gesagt, waren Rechtsextremistinnen dabei, aber getragen ist der Protest von einem bürgerlichen Milieu, im Unterschied zu Sachsen, wo es ganz explizit von Rechtsextremisten auch in Brandenburg auch organisatorisch getragen wird. Aber dieser Gedanke der rohen Bürgerlichkeit finde ich wirklich zentral, weil das erklärt dann nämlich auch etwas. Der Hintergedanke dabei ist eigentlich, dass man davon ausgeht, dass eben viele Menschen, denen es einigermaßen ökonomisch gut geht, die auch gebildet sind, die auch gesetzt sind, ab einem gewissen Punkt sagen, Moment mal, ich habe mir was erarbeitet, ich habe was geleistet, da habe ich auch ein paar Rechte, da steht mir auch ein bisschen was zu. In der Studie wird das dann Elitenvorrechte genannt und genau die möchten sie auch gewahrt wissen. Und jetzt kommt der Staat und sagt ihnen auf einmal, Urlaub in der Toskana auf dem Biohof geht gerade nicht. Und das sind die nicht gewohnt. Und dann werden die Ellenbogen ausgefahren.
Dieser extreme Individualismus auch, den wir ja alle ausüben können. Also auch eine Form von Hedonismus. Also, dass wir tatsächlich irgendwie im Grunde genommen tun und lassen können, was wir wollen. Das ist natürlich mit der Pandemie vollkommen einfach. Das sind aber vielleicht auch die Leute, die, sagen wir mal, zum Heilpraktiker, zur Heilpraktikerin gehen und die Schulmedizin verschmähen.
Mit Hämopathie, Kräutern und vor allem mit Geduld können wir jede Krankheit besiegen. Und in einer Impfung, wenn ihr mal ins Internet geht, dann könnt ihr mal sehen, was da drin ist. Außer Affengehirne, Gänseleber, Gebärmutter, 120 Mikrogramm Quecksilber und seit neuestem auch Mikrochips. Bill Gates macht alles möglich, Leute.
Wissen die denn, dass die Nazis zum Beispiel die Schulmedizin auch verurteilt haben? Dass die Nazis das Impfen verurteilt haben? Woher das Wort Schulmedizin überhaupt stammt? Sie wissen das bestimmt.
Na, es kommt tatsächlich schon sehr früh in der ersten Lebensreformbewegung, haben wir spätestens Anfang des 19. Jahrhunderts schon die Formulierung. Und in der radikalsten Form wird es dann eben auch jüdische Medizin genannt. Mhm. Und in dieser Logik erscheint dann überhaupt auch die gesamte Moderne als jüdische Moderne. Ob die das wissen, bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ich habe bei den eigenen Recherchen immer wieder erlebt, dass in diesem Milieu man ganz genau weiß, wo beispielsweise welches Produkt herkommt. Dass man auch ganz genau weiß, was für ein Kleber verwendet worden ist, damit der Aufkleber an dem Glas fest ist. Mhm. Aber über die Historie, die Geschichte der alternativen Szene, den Ambivalenzen nach rechts, da wird dann weniger hingeschaut. Und auch aktuell wird dann auch nicht so genau geguckt, wer ist denn derjenige da, wo ich Bioprodukte herbekomme beispielsweise. Also das ist schon eine individuelle Fokussierung auf ein Phänomen sozusagen und die anderen Aspekte. Und das ist auch so ein bisschen vom Verhalten, erinnert mich das dann auch schon wirklich so ein bisschen an das querdenkende Spektrum, weil wir da ja auch dieses Phänomen haben. Man ist gegen diese Maßnahmen und wer dagegen ist, der ist gut. Und wenn dann Rechte dabei sind, stört nicht. Weil wir sind zusammen jetzt dagegen und das ist mir jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Und darum finde ich im Übrigen auch den Gedanken, wenn ich das so sagen darf, wir reden dann von Querdenken. Eigentlich müssten wir sagen, nee, und da greift dieser Gedanke der hohen Bürgerlichkeit. Die denken nicht quer, die denken egoman. Das ist keine solidarische Bewegung. Weil sie, um es aufs Impfen zu beziehen, nochmal ganz deutlich zu sagen, verweigern ja eigentlich mit der Argumentation, ich habe das Recht auf meine körperliche Unversehrtheit, das Impfen. Und ignorieren komplett auch das Recht der anderen Menschen, das geschützt werden soll. Und spätestens da, finde ich, wird deutlich, dass es sehr tief unsolidarisch gedacht wird und unglaublich egomant. Mein Bedürfnis steht im Vordergrund und alles andere steht hinten an.
Ich akzeptiere, dass man jemand sich impfen lassen möchte, aber ich erwarte auch, dass man akzeptiert, wenn ich mich nicht impfen lassen möchte. Und mich deshalb zu einem Menschen zweiter Klasse zu degradieren, nur weil ich gesund bin, Entschuldigung, dann müssten wir alle Männer einsperren, weil sie noch nicht nachgewiesen haben, dass sie keine Frau vergewaltigt haben. Das ist nämlich genau die gleiche Logik.
Und warum lassen Sie sich nicht impfen?
Weil es ein Genexperiment ist. Und ich bin doch keine Laborratte.
Über 90.000 Leute sind an Corona inzwischen gestorben. Das ist egal, oder?
Nee, das ist mir überhaupt nicht egal. Es sind nicht 90.000 Leute gestorben, das stimmt überhaupt nicht. Sondern es sind eben viele dabei, die irgendwie vom Dach gefallen sind und dann plötzlich postmortem einen positiven Test haben, nicht?
Das Spannende ist ja auch, ich weiß noch, wir haben miteinander telefoniert und ich selbst habe eben erzählt, ja, die ersten Demos, da war ich wirklich irritiert. Warum laufen da eindeutig stramm Rechte mit, in meinen Augen eher so linksalternativen Esoterikern und so weiter? Ich glaube, da ist auch das Problem, dass wir in Deutschland da nicht viel eigentlich drüber lernen, über diese Verbindungen zum Beispiel. Man verbindet die Alternativen eher mit den linksorientierten 68ern, so irgendwie Hippie, alles entspannt, man ist irgendwie tolerant und offen, man denkt wenig und lernt auch wenig darüber, was für Verbindungen es eigentlich da auch gibt in früheren Zeiten in der NS-Ideologie auch. Mhm. Und man kommt ja auch selber oft aus einem Milieu, also zum Beispiel ich komme selber auch aus einem Milieu, das eher links-öko-alternativ ist und bin da mit einem sehr positiven Bild irgendwie auch aufgewachsen. Und plötzlich sieht man dann da diese Vermischung und denkt sich so, okay, nee, da sind auch Züge und Strömungen drin, die eindeutig rechtes Gedankengut zumindest nicht ausschließen.
Und offensichtlich kann man auch richtig Geld machen mit dieser Bewegung. Also es gibt jetzt auch in dieser Corona-Zeit offensichtlich sowas wie eine alternativmedizinische Entwicklung. Du hast da eine Firma besucht. Was war da los?
Es gibt tatsächlich viele Unternehmen, die die Angst, die jetzt auch in der Corona-Pandemie entstanden ist, eindeutig ausnutzen für sich. Ich habe da ein Unternehmen besucht, Dr. Pandales in Niedersachsen, das einen absoluten Renner hat. Zystus heißt das Medikament, ist aus Zystrosenextrakt und hat eben auch schon vor der Pandemie in diversen Pandemien angeblich geholfen.
Also was ist Zystrose?
Zystrose ist ein Kraut aus Griechenland und der Extrakt daraus soll laut Unternehmen gegen AIDS, Ebola, Schweinegrippe war auch, glaube ich, mal Thema und eben jetzt auch Corona helfen.
Genau, das ist unser Wunderkraut Cistus incanus L. pandalis aus Griechenland. Der Extrakt wurde getestet gegen Coronaviren. Bei HI-Viren ist er effektiv. Influenza-Viren schon vor einem Jahrzehnt.
Das Ganze geht zurück auf Georgios Pandales. Das ist der Gründer der Firma, der auf seiner Website auch die urheimische Medizin anpreist.
Das dürfte Ihnen bekannt vorkommen.
Wo man eben auch relativ schnell irgendwie, zumindest ich habe mich an die neue germanische Medizin erinnert gefühlt, also die urheimische Medizin besagt, Menschen sind in ihren Territorien, sollten sich nur mit den Pflanzen in ihrer Region auseinandersetzen. Der Körper kann mit anderen Dingen nicht umgehen. Es soll alles irgendwie natürlich sein. Und dahinter ist eben schon auch eine sehr einmal antimoderne Ideologie, aber eben auch regierungskritische Ideologie. Also der schreibt auch ganz offen auf seiner Homepage, zumindest bis wir gedreht haben, dann hat er es runtergenommen, spricht er von einer Pseudokrise und sagt eben, ja, das wäre alles inszeniert, aber wer Zystus nehmen würde, müsse sich ja keine Sorgen machen. Und tatsächlich funktioniert dieses Geschäft mit der Angst. Also die hatten früher in normalen Zeiten in diesem Lagerraum, durch den wir dann gegangen sind, da waren 4 Tonnen von diesem Zystrose-Extrakt. In dieser Pandemiezeit waren es 20 Tonnen und vermutlich sind es inzwischen noch mehr. Also das ist ein Geschäft, was unglaublich gut funktioniert, zumindest auch vor allem in Deutschland.
Aber jetzt kann man ja sagen, wir sind ja alle mündige Bürger, wir können ja selber entscheiden, ob wir das kaufen oder nicht.
Ja, natürlich können wir das entscheiden, ob wir das kaufen oder nicht. Aber der Aspekt, der hier zum Tragen kommt, ist ja eigentlich das völlige Bestreiten der medizinischen Wirklichkeit. Mhm. Und da beginnt eben auch schon, sage ich mal, die Ambivalenz. Wenn ich reale Fakten, die wissenschaftlich belegt sind, so in Frage stelle, dann verabschiede ich mich letztlich auch aus der realen Wirklichkeit. Mhm. Und da liegt im Übrigen auch die Form der Destabilisierung einer Gesellschaft. Wenn wir keinen gemeinsamen Konsens mehr haben, was real ist, alles irgendwie eine Meinung ist, also auch wissenschaftliche Erkenntnisse eine Meinung ist, wozu man auch eine andere Meinung haben kann, dann kommen wir in die Situation, dass wir nicht mehr einen Punkt haben, über den wir gemeinsam streiten können, einen Konsens finden können und daraus eben auch Entscheidungen treffen
können.
Das
ist die große Gefahr, dass quasi die Gesellschaft auseinanderbricht.
Sie bricht auf dieser Ebene völlig auseinander und gerade bei der Einlassung eben ist mir nochmal durch den Kopf gegangen, das ist auch wirklich nichts Neues. Wir haben das schon in den 20er Jahren gehabt, dass Menschen mit Krisen Geld gemacht haben. Hm. Bei Wirtschaftskrisen haben sie andere Anleihen empfohlen oder eben alternative Lebensweisen empfohlen und haben sich damit tatsächlich auch ökonomisch bereichern können. Wir haben das auch bei Querdenken, wo es einen großen Streit deswegen auch gab oder auch noch gibt. Da geht's dann, ne, nennt man es Spenden, nennt man es Schenken. Aber tatsächlich ist es ein Phänomen, was auch nicht neu ist, dass gerade eben Krisen auch dazu führen, dass falsche Propheten beispielsweise dann eben Angebote geben. Und der Begriff ist von Leo Löwenthal, der schon in den 30er, 40er Jahren als einer der Mitbegründer der kritischen Theorie genau darauf hingewiesen hat, dass Menschen aus berechtigten Sorgen und Ängste, und das muss man, glaube ich, auch sehr deutlich sagen, die Bundesrepublik hat nach 1945 keine so tiefe Erschütterung erlebt. Die Wiedervereinigung war eine Erschütterung, aber vor allem in Ostdeutschland. Aber mit dieser Pandemie haben wir erstmals wirklich erleben müssen, dass wir nicht wussten, was am nächsten Tag möglich ist, wie die Kinder zur Schule gehen können, ob man die Alten im Altenheim besuchen kann, ob man seinen Beruf weiter ausüben kann, ob man die Miete zahlen kann und. Und dass dann Menschen, gerade dann in den sozialen Netzwerken, auf die Suche gehen nach Hilfe, nach Angeboten, völlig legitim. Und das Ernüchternde finde ich, dass ausgerechnet dann schon in den 20er, 30er Jahren Leo Löwenthal herausarbeitet, dass dann mit den modernen Kommunikationsmitteln der sozialen Medien, dann auf einmal aber eben auch, wie damals Menschen bei anderen Personen landen, die vermeintlich Hilfe geben. Die sagen, das ist der wissenschaftliche Stand nach unseren Erkenntnissen, das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit. De facto liefern sie Fake News. Und das im Sekundentakt.
Aber was hilft dagegen?
Na, das Phänomen ist erstmal, dass dadurch leider diese falschen Propheten die Menschen noch mehr in Panik versetzen. Sie halten sie im Panikmodus. Und das führt mit zur Radikalisierung, weil sie ständig sozusagen, und dagegen hilft tatsächlich von unserer Seite aus ganz vorsichtig formuliert Ruhe und Gelassenheit. Es hilft nicht eine ebenso schnelle Gegenargumentation. Fakten, Fakten, Fakten. Das haben mittlerweile viele Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, die sehr überlaufen werden von Angehörigen, Freunden und Bekannten von betreffenden Personen. Es ist ja eben gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und die betonen etwas anderes. Wenn man die Energie hat, wenn man die Kraft hat und auch die Ausdauer, eher auf der emotionalen Ebene zu fragen. Was bewegt dich eigentlich? Mhm. Was ist los? Hast du Angst um deinen Laden? Bist du so verletzt, weil du deine Eltern nicht besuchen kannst? Und auf so einer ganz vorsichtigen Ebene das Gespräch suchen, um bei den Menschen zu sein. Und vielleicht wird sich dann irgendwann auch eine andere Diskussion einstellen, wo man sagen kann, sag mal, du hast damals echt ganz schön Quatsch erzählt. Und vielleicht sagen sie dann auch, ich weiß auch nicht warum.
Ich war ein bisschen durcheinander, ne?
Also. Genau, weil das Spannende ist, glaube ich, auch, es ist auch in diesem Beitrag, wir haben einmal, ist es ja so, dass eben quasi die Wahrheiten so unterschiedlich sind, dass man eigentlich gar nicht mehr einen Konsens findet. Gleichzeitig machen ja aber auch sogar Ärzte damit, die eben beispielsweise bei diesem Unternehmen ganz klar sagen, ja, Zystus hilft. Und ich meine, wenn ich als Otto Normalverbraucher einen Arzt höre, der sagt, Zystus hilft tatsächlich, das ist in dem Moment war es ein Heilpraktiker auch, dann glaube ich das natürlich.
Wer regelmäßig Zystus-Tabletten nimmt, so kann ich es unter meinen Patienten sehen, der wird nicht krank, beziehungsweise kriegt keine Corona. Von meinen Patienten, die Zystus genommen haben, regelmäßig ist keiner an Corona erkrankt.
Ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, wir haben da auch mit einer Patientin gesprochen, die eben Zystus nimmt und die dann sagt, der Glaube hilft.
Ich bin so froh, dass es jetzt wirklich endlich was gibt, was keine Nebenwirkung hat und nur Wirkung. Das ist einfach ein Schutz, was ich mir immer schon gewünscht habe. Man sagt ja auch, der Glaube heilt. Und Glaube kann ein Wunder sein.
Und ich glaube, das ist das, was irgendwie sehr beeindruckend ist, was man sich auch mal wieder vor Augen halten muss. Das ist ein Moment der Angst, des Kontrollverlusts. Und man rettet sich in irgendeinen Glauben. Hauptsache irgendwie sich denken, okay, es ist alles nicht so kompliziert und furchtbar, sondern man hat das Böse, man hat hier das Gute. Ich nehme jetzt diese Tablette, der Arzt sagt mir, das hilft und dann wird schon alles gut gehen. Und gleichzeitig sieht man eben auch, dann eben auch bei Ärzten, wo man ja wirklich denkt, okay, die müssten doch irgendwie der Wissenschaft treu bleiben und sagen, Leute, wir haben wissenschaftliche Fakten, das ist nicht eine Meinung, sondern das sind Fakten. Mhm. Gerade diese Ärzte sind dann eben auch so, wie beispielsweise der, den wir da besucht haben, die dann eben sagen, ja, dieses Medikament wird nur nicht anerkannt, weil es da diese Verschwörung der Pharmalobby gibt und sonst wäre doch ganz klar, dass Zystus uns gerade retten würde. Und das ist halt das Irre, was eben auch wirklich schwierig ist zu begreifen für die Menschen, die gerade einfach überrollt werden von Angst und was passiert da.
Das ist der Benefit von Verschwörungserzählungen. Man hat Halt, man kann sich wieder alles erklären und dadurch auch eine eigene Sicherheit. Und bei Männern ist dann schon auffällig, dass sie dann auch gleich wieder die Welt erklären können. Und gerade diese falschen Propheten sind explizit dann noch dramatischer, wenn sie eben mit den Habitus beispielsweise des Mediziners daherkommen. Mhm. Wir haben ein Netzwerk Ärzte für Aufklärung, die nichts anderes tun, als zu verklären, eine Verschwörungserzählung nach dem nächsten produzieren. Sie sind die Stars dieser Szene. Sie sind permanent bei den Kundgebungen dabei. Und da wirkt natürlich genau dieser Habitus. Ja, sie sind die Mediziner, die haben es verstanden, wie es wirklich läuft. Und das hat auch eine Studie ergeben. Und die werden dann auch nicht mehr hinterfragt. Was die sagen, wird für bare Münze genommen. Also dieses anfänglich kritische, ich traue der Schulmedizin gar nicht so, könnte man ja auch denken, okay, jetzt gibt es einen alternativen medizinischen Vorschlag, den überprüfe ich jetzt auch mal. Das findet eben nicht statt. Und da wird auch nochmal der Gedanke, der eben gerade formuliert worden ist, da glaubt man dran oder die Natur wird es richten. Das ist natürlich auch, ehrlich gesagt, ein unglaublich verheerender Gedanke, weil das heißt ja eigentlich, wenn man dann doch erkrankt oder gar stirbt, dass man ja eigentlich selbst schuld ist. Man hat nicht richtig geglaubt oder man hat sich nicht richtig ernährt oder man hat nicht andere naturheilkundliche Praxen vollzogen. Mhm. Das heißt eigentlich auch, man macht die Menschen, die sich diesen Weg verschreiben, auch gleichzeitig zu ihrer eigenen Täter dann. Ja, und führt auch nicht dazu, dass dann gesagt wird, Moment mal, da ist jemand gestorben, der unseren Weg folgt, wir müssen dringend umkehren, sondern man schiebt es auf diejenigen, ja, man individualisiert es, damit man seinem Kollektiven in dem Fall Wahn weiterleben kann.
Was ja dann auch wieder an Gedankengut von früher erinnert.
Absolut, genau, an die natürliche Auslese.
Ja, es ist letztlich sozialdarwinistisch. Ja, also wer setzt sich durch?
Absolut erschreckend, ehrlich gesagt. Aber was ich in dieser Episode gelernt habe, ist, dass man dringend alle Schubladen nochmal ausräumen muss und vielleicht nochmal neu ordnet, beziehungsweise gar nicht mehr in Schubladen denkt. Ich danke Ihnen, ich danke dir sehr für die Ausführungen und beende die Aufnahme.